Mein Thema ist Kraft der Hoffnung. Ich will also ein Prophet der Hoffnung heute Morgen sein und über Hoffnung prophezeien, über Hoffnung predigen, über Hoffnung lehren. Denn ein Mensch kann nicht ohne Hoffnung leben. Wir brauchen alle Hoffnung. Hoffnung, an irgendetwas muss man sich festhalten. Und Hoffnung ist für mich der Hunger der Seele. Also die Seele will sich an etwas festklammern, egal was es ist, selbst wenn es ein Strohhalm ist, die Seele will sich an etwas festklammern. Die meisten Leute klammern sich an Menschen und werden von Menschen abhängig. Und ich möchte heute Morgen lehren, klammer dich nicht an Menschen, klammer dich nicht an Organisationen, klammer dich nicht an Clubs oder Kirchen, Gemeinden, Pastoren, Prediger, Evangelisten, Heiler, Geistheiler, wer auch immer ist, klammere dich an Gott. Das ist meine Botschaft. Das ist meine Botschaft. Halt dich an den Herrn und du wirst nicht zuschanden werden. Aber die Seele schreit nach Hoffnung. Und der Hunger der Seele ist Hoffnung. Die Botschaft. Und in der Bibel heißt es, Glaube, Liebe, Hoffnung. Alles hört auf, außer der Liebe. Hoffnung hört auch eines Tages auf. Wenn du Gott sehen wirst, wie er ist, wirst du nichts mehr hoffen. Du wirst haben. Hoffnung und haben. Hoffnung ist ein Geist. Ein Geist, den ein Mensch haben kann und nicht haben kann. Ist eine Gesinnung, ist eine Einstellung, ist ein Verhalten. Ich habe Hoffnung. Also Hoffnung, wenn eine Frau schwanger ist, da hat sie Hoffnung, es wird eines Tages ein Baby kommen. Nach 7 Monate, nach 8 Monate, nach 9 Monate, zur Hoffnung. Ich habe auch so Scheinschwangerschaft schon gehabt in Kiel, mal evangelisiert, da kommt eine Frau zu mir und sie war schon 12 Monate schwanger und immer noch kein Baby. So Scheinschwangerschaft. Sowas gibt's auch. Aber das ist Bluff. Das ist Luft. Wahrscheinlich hat sie im Bauch gehabt und kein Baby. So Scheinschwangerschaft. Aber Hoffnung. Sie ist guter Hoffnung, sagt man, wenn eine Frau schwanger ist. Hoffnung ist das Gegengewicht zur Hoffnungslosigkeit. Hoffnung ist etwas für schwierige Zeiten. In guten Zeiten brauche ich keine Hoffnung. Aber wenn es mir dreckig geht, wenn ich nicht ein noch ausweist, wenn es nicht mehr läuft, wenn ich nichts mehr habe, da brauche ich Hoffnung. Hoffnung braucht man in Krisenzeiten, Hoffnung braucht man in der Trauer, wenn du jetzt einen lieben Menschen verloren hast, da brauchst du Hoffnung, dass, wo ist er jetzt, was macht er jetzt oder werde ich ihn wiedersehen? Für mich war es immer so hilfreich zu wissen, also ich habe in Bayern auf einem Friedhof mal einen Spruch gelesen und mit diesem Spruch, das gab mir so viel Kraft, wenn du mal dahin kommst, wo ich bin, wirst du dich fragen, warum du geweint hast. Also die Hoffnung, ich habe Hoffnung, wenn ich mal dorthin komme, wo unsere Lieben sind, wo meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, meine Geschwister, meine Freunde, meine Bekannten, ja, wo meine Familie ist, wenn ich dort mal hinkomme, ich habe die Hoffnung. Und wir haben als Christen die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, wenn wir mal dorthin kommen, wo die sind, wir werden uns fragen, warum wir geweint haben, warum wir uns geärgert haben, warum wir uns so viel Gedanken gemacht haben. Hoffnung ist wie ein Magnet. Was du hoffst, das ziehst du an. Deshalb habe ich gesagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wenn du keine Hoffnung hast, kannst du nichts bekommen. Kannst nichts werden, wirst nichts erreichen. Hoffnung sieht Dinge auf sich zukommen. Glaube, Hoffnung. Diese zwei gehören zusammen, sind fast wie Geschwister. Hoffnung ist so ein Magnet. Das Ende, der Erfolg einer Sache, liegt bereits immer im Anfang. Also, wenn du irgendetwas haben möchtest, du musst schon gleich am Anfang das Ende sehen. Und das Ende kommt zum Anfang immer zurück. Also, wenn du am Anfang Hoffnung gehabt hast, wenn du am Anfang dir das alles ausmalen konntest, wenn du dir am Anfang alles vorstellen konntest, wenn du das alles so plastisch sehen konntest, jetzt sitze ich auf dem Thron, jetzt sitze ich im Sportwagen, jetzt sitze ich, was weiß ich wo, im Urlaub an der Küste oder so. Wenn du das alles dir vorstellen kannst, dann kann das realisiert werden. Wenn du das aber nicht vorstellen kannst, kann dir nicht geholfen werden. Also das Ende kommt immer zum Anfang zurück. Der Erfolg kommt immer zum Anfang zurück, liegt bereits im Anfang. Und deshalb wäre die kleinen Anfänge nicht, steht in der Bibel. Die kleinen Anfänge, wenn es auch ganz klein ist, so eine kleine Wolke am Horizont, wie beim Elia, das gibt Hoffnung. Pack ein, Ahab, deine Sachen, es wird regnen, es wird schütten. Von der Hoffnung gehen immer Impulse aus, so Anstöße, weiter, 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 noch mehr, noch größer, noch herrlicher und so weiter. Neue Impulse, je mehr Hoffnung da ist, desto mehr Impulse. Und wenn du an Gott glaubst, ist dein Glaube kein Flop. Wenn du an Gott glaubst, dann hast du etwas, an was du dich festhalten kannst. Ich will nur eine kleine Geschichte zuerst mal lesen aus Quo Vadis, einen kleinen Ausschnitt. Hier heißt es in dieser Geschichte nur ein Ausschnitt. Wie viele von euch haben diesen Film Quo Vadis oder das Buch gelesen? Darf ich mal sehen? Okay, ich sage euch nichts Neues. In dieser Geschichte heißt es, vor einem hohen Mastbaum hielt Nero den Schritt an. Er züngelte schon bis zu den Knien, das Feuer schlug bis zu den Knien dem Opfer entgegen. Und bei seinem Anblick kümmerte sich Kilon wie eine verwundete Schlange. Seine Brust, da war schon, die Flammen schlugen bis zu seiner Brust und so weiter. Und dann kommt Glaukus vorbei und er sieht, wie der Kilon dort hängt und brennt, und Glaukus hat ihn verraten, dass er Christ ist. Es ist Geschichte über die Christenverfolgung und so weiter. Glaukus, und das schreit er, sieht jetzt verbrennt, er hat gedacht, er wird sich wehren, der wird irgendwie entkommen der ganzen Geschichte und so weiter, und jetzt glüht und brennt, und dann schreit er, Glaukus, 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 im Namen des Erlösers, verzeihe mir, im Namen des Erlösers, verzeihe mir. Wir kennen ja sowas aus der Bibel auch, wo der Jesus oder Stephanus von sich aus, Vater, vergib ihnen, gesagt hat. Aber hier, der Verräter schreit, verzeih mir, verzeih mir. Glaukus, Glaukus, im Namen des Erlösers, verzeih mir. Und Kilon sagte, ich verzeihe dir. So war diese Textpassage. Nur diese Gedanken aus dem Quo Vadis-Bericht. Ein Mensch kann mittendrin in Todesqualen nur vergeben, wenn er etwas hier drin hat. Wenn er weiß, der Tod ist nicht das Letzte für mich. Also, und eigentlich, er kann mir gar nicht schaden. Er kann mir das Leben nehmen, aber er kann den Glauben, die Hoffnung, die ich habe, nicht in mir nehmen. Und wenn ich so die Geschichte der Kirche, der Gemeinde Jesu anschaue, fast alle Apostel außer Johannes sind Märtyrertod gestorben. Wie konnten diese Heiligen, wie konnten diese Apostel, nur mal die Apostel, ich nehme die anderen nicht, die will ich gar nicht erwähnen, in den ersten Jahrhunderten starben massenweise Menschen für ihren Glauben und so weiter. Wie konnte zum Beispiel ein Petrus, als er gekreuzigt werden sollte, wie konnte er sagen, bitte kreuzigt mich, aber nicht so wie mein Heiland, ich möchte mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden, nach der Legende. Er muss etwas in sich gehabt haben, was die anderen nicht hatten. Oder all die anderen, die irgendwo hingerichtet worden sind. Thomas in Madras beim Beten, Andreas in Edessa aufgehängt, hängt 2 Tage oder fast 3 Tage hängt er an einem Masten, an einer Säule und so weiter und soll verrecken. Und während er dort hängt, predigt er, also dieser Andreas. Oder Jakobus wurde enthauptet von Herodes. Wir haben seinen Bericht sogar noch in der Bibel. Philippus wurde aufgehängt in eine Säule in Hierapolis. So alle diese wurden aufgehängt. Sie haben ihr Leben nicht wert geachtet und eigentlich hätten sie sich verstecken können. Aber ich denke nur an Petrus, als der Herr ihm begegnet, auf dem Weg von raus aus Rom. Er konnte fliehen, er konnte sich verstecken. Er hätte untertauchen können, wäre kein Problem für ihn gewesen. Wo gehst du hin? Wo war das? Ich gehe nach Rom, um zu sterben. Dann geht Petrus um und geht auch den Weg, weil er wusste, Jesus geht dort voraus. Oder Matthäus wurde in eine Tonne gesteckt und dann zu Tode gejagt in Äthiopien. Oder Jakobus der andere, der Bruder des Herrn, der wurde von der Sünde des Tempels gestürzt und dann zuletzt noch mit Steinen gesteinigt. So, Lukas in Griechenland auf einem Ölbaum, auf einem Ölbaum aufgehängt. Oder ja, Markus in Alexandria zu Tode geschleift vom Mob. So, das sind die Heiligen, die ihr Leben nicht wert geachtet haben. Da hört jede Philosophie aus. Sokrates konnte den Becher gelassen trinken, das konnte. Aber die Heiligen, sie sind sogar mit Freuden, mit Enthusiasmus in den Tod gegangen. Die hatten eine Hoffnung, die über das Grab hinausreicht. Kraft der Hoffnung, das ist meine Botschaft hier. Die christliche Hoffnung ist einfach eine besondere Variante und übertrifft alle anderen Hoffnungen, die christliche Hoffnung. Und ich meine nicht die religiöse Hoffnung. Die Moslems, die jetzt Flugzeuge in die Luft jagen oder andere oder sich selbst in die Luft jagen, die haben auch eine Hoffnung. Und die haben Hoffnung da auf Paradies, dass sie 70 Jungfrauen kriegen um sich herum und so weiter. Die haben eine Hoffnung, also die total verrückt ist. Und aber die sterben für diese Hoffnung. Und das hat keine Begründung. Mohammed hat es noch nicht aber selbst erlebt mit diesen 70 Jungfrauen. Und wie kann er dann anderen vermitteln? Aber Jesus, der Auferstandene, begegnet seinen Jüngern. Und die Jünger wussten, unser Herr lebt. Und unser Herr verspricht uns nicht 70 Jungfrauen, sondern unser Herr verspricht uns ewiges Leben. Halleluja. Und das ist ganz was anderes, auf das wir hoffen dürfen. Und ich frage mich immer wieder, woher schöpften die Menschen damals solch eine Kraft? Woher haben sie die Kraft bekommen, über das Grab hinauszuschauen, Sie haben eine übernatürliche Kraft gehabt. Und eine übernatürliche Kraft braucht eine übernatürliche Quelle. Okay? Das ist auch jetzt die Botschaft, die ich jetzt weiterbringen möchte. Eine übernatürliche Kraft braucht eine übernatürliche Quelle, aus dem du schöpfen kannst. Aus dem du Hoffnung schöpfen kannst. Und aus dem dein Leben mit Hoffnung gefüllt werden kann. Diese ungewöhnliche, übernatürliche Quelle. Es gibt diese übernatürliche Quelle. Und das ist J-E-S-U-S. Das ist Jesus. Halleluja. Diese Christen haben etwas gehabt, was zum Teil dem heutigen Christentum fehlt. Wenn ich die heutigen Christen anschaue, dann sind sie alles Waschlappen. 95% der Christen sind Waschlappen. Sobald ein Problem auftaucht, sind sie nicht mehr da, verschwinden sie von der Bildfläche. Sobald sie krank werden, dann gehen sie nicht mehr ins Haus Gottes. Sobald sie schwach werden und sobald irgendwo eine Anfechtung kommt, sobald eine Krise kommt, stell mal vor, jetzt kommt Verfolgung, Stasi, Gestapo, KGB, Securitas. Stell dir mal vor, plötzlich kommt hier Verfolgung, was weiß ich, woher auch immer. Wo wärst du? Würdest du sagen, Halleluja, mit Freuden gehe ich in den Tod, weil ich eine Hoffnung habe des ewigen Lebens? Wenn du schon bei den kleinsten Schwierigkeiten, bei den kleinsten Lappalien versagst, wenn du eine Spinne siehst, fällst du schon in Ohnmacht. Nein. Was willst du machen, wenn der Löwe vor dir steht und du den wilden Tieren vorgeworfen wirst? Wenn es nur ein bisschen zu heiß ist, hast du schon Probleme. Fängst an zu schwitzen. Was machst du, wenn du in den Feuerofen musst? Und der Ofen auch sogar 7-mal heißer wird? Was willst du da machen? Wenn du da keine lebendige Hoffnung hast, wirst du hinfallen wie ein Mehlsack. Wirst du dich nicht halten können. Und wir brauchen etwas Substanz, wir brauchen Inhalt der Hoffnung. Wir müssen nicht nur sagen, ich glaube an Gott. An Gott glaubt auch der Teufel. Aber wir brauchen eine Substanz für unseren Glauben. Wir brauchen Werte für unseren Glauben. Für die lohnt sich zu sterben. Was du nicht mit dem Leben unterschreiben kannst, ist nicht wert, dass du überhaupt lebst. Also was deine Ideen, deine Ideale, deine Vorstellungen, deine Träume, deine Impulse, deine Inspiration, wenn du das nicht mit dem Leben unterschreiben kannst, vergiss es. Es ist nicht wert, dass du überhaupt nur einen Cent dafür ausgibst. Woher schöpft denn diese Gläubigen damals diese übernatürliche Quelle? Sie wären nicht gestorben, sie hätten nicht sterben müssen, wenn sie nicht diese Hoffnung gehabt hätten. Aber sie sind für die Hoffnung gestorben. Gewiss, Idealismus, man kann für Idealismus auch leben. Und es gibt sehr viele Idealisten, die ihr Leben gelassen haben. Aber die Frage ist nachher, was ist dann, wenn sie drüben aufwachen? Haben sie diese Hoffnung, dass dann weitergeht? Natürlich, Atheisten sagen, mit dem Tod ist alles vorbei. Für mich ist es nicht vorbei. Die Apostel wussten ganz genau, da ist das Kreuz. Wir können das Kreuz nicht vermeiden. Wir können dem Kreuz nicht entfliehen. Wir werden den Leid nicht entfliehen können. Aber hinter dem Kreuz ist die Sonne. Das ist, was die wussten. Hinter dem Kreuz ist die Herrlichkeit Gottes. Hinter dem Kreuz ist der Himmel. Das hat ihnen Hoffnung gegeben. Es geht weiter. Der Tod ist nicht das Letzte, nur das Vorletzte. Sie hatten Hoffnung. Wer an Gott glaubt, und jetzt beginnt das Leben erst, wer an Gott glaubt, der Zukunft, dem gehört sogar die Zukunft. Wer an Gott glaubt, dem gehört die Zukunft. Der kann nicht skeptisch der Zukunft gegenüberstehen. Also die Welt geht unter. Weißt du, die ganzen, wenn ich so Christen anschaue, immer so Weltuntergangsphilosophie. Die Welt geht unter. Die Welt geht nicht unter, Leute. Wir haben Hoffnung. Unser Herr kommt. Maranatha. Und das ist nicht Weltuntergang. Ich glaube nicht an Weltuntergang mit keinem Gramm. Die Welt wird nicht untergehen. Die Gesellschaft wird untergehen. Die Kirche wird untergehen. Die Pfarrer werden untergehen. Die Missionen werden untergehen. Die Kultur wird untergehen. Aber einer geht nicht unter. Das ist Jesus Christus. Und weil er lebt, lebe ich ebenfalls. Habe ich eine Existenzberechtigung. Wer die Verheißungen Gottes ernst nimmt, braucht sich um seine Zukunft nicht zu sorgen. Wer wird mich ernähren? Wer wird mich versorgen? Wer wird mich pflegen, wenn ich alt bin? Geschwister, wir müssen vielleicht ein bisschen umdenken. Weißt du, wir sind nicht Geschwister. Wir sind Freunde vielleicht oder so Mitmenschen. Wir müssen Gemeinde Jesu werden. Und Gemeinde Jesu, wenn da einer leidet, leiden alle. Wenn es einem dreckig geht, geht es allen dreckig. Wenn einer jubiliert, jubilieren sie alle. Gemeinde Jesu ist eine Lebensgemeinschaft. Das waren die ersten Christen. Deshalb, ich beziehe mich immer auf die ersten Christen, ich beziehe mich nicht auf die heutige Christenheit. Die heutige Christenheit ist von Christus ganz, ganz, ganz weit weg, zum Teil. Und wir müssen wieder zurück zu Christus und Christentum, zur Hoffnung. Und wenn du so eine Hoffnung hast, dann pflegst du deinen kranken Bruder, deine kranke Schwester. Dann bist du für sie da, dann begleitest du sie, dann setzt du dich ein, dann lebst du für sie und weiß, dass es nichts umsonst, was ihr einem der Geringsten getan habt, ein Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Wenn du das weißt, es gibt eine Hoffnung, dann kannst du dich verschwenden, dann kannst du dein Leben vergeuden. Du weißt, dieses Leben ist nur ein Teil. Ich habe noch ein anderes Leben. Ich habe das ewige Leben. Hoffnung. Und dort hat es sich gelohnt. Was ihr dann einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Der, der die Verheißung Gottes ernst nimmt, der weiß, ich bleib nicht in diesem Jammertal. Auch wenn es Jammertal ist und Trübsalstal und dunkles Tal und finsteres Tal ist, der hat eine andere Stimmung. Weißt du, eine andere Grundstimmung. Der Gläubige hat eine andere Grundstimmung, eine Stimmung der Hoffnung hat er. Römer Kapitel 15, Vers 13, das ist mein Schlüsselvers für heute. Der Gott der Hoffnung, heißt es hier. Und jetzt hör mal, lass dir das zergehen. Der Gott der Hoffnung. Gott hat einen Namen. Der lebendige Gott und so weiter. Nein, hier ist der Gott der Hoffnung. Erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt in der Kraft des Heiligen Geistes. So schreibt Paulus den Geschwistern in Rom. Der Gott der Hoffnung erfülle dich. Bist du von dem Gott der Hoffnung erfüllt? Oder von dem Gott der Angst? Oder von dem Gott der Furcht, des Zweifels, der Niederlage, des Versagens, des Misserfolgs, der Verdammnis? Welcher Gott erfüllt dich? Erfüllt dich der Gott der Hoffnung? Und hier sagt Paulus, der Gott der Hoffnung erfülle euch. Mit aller Freude, mit Frieden im Glauben und so weiter. Der Gott der Hoffnung, das ist einzigartig. Gott der Hoffnung. Keine Religion der Welt kennt solche Hoffnung, kann solche Hoffnung einem anbieten, als der lebendige Gott selber. Der Gott der Hoffnung erfülle euch. Ein Gott der Hoffnung, den gibt's nur in der Bibel. Gibt's in keiner Religion, auch nicht im Christentum. Vergiss das Christentum. Ich meine jetzt katholisch, evangelisch, freikirchlich, pfingstlich, baptistisch, methodistisch und weiß nicht sonst noch was. Vergiss das alles. Charismatisch, vergiss das alles. Wir brauchen den Gott der Bibel. Wer sich dort offenbart, Gott der Hoffnung, nicht der Gott der Religion. Und diesem Gott begegnest du, wenn du dem Heiligen Geist begegnest. Einen Gott, und in der Bibel begegne ich einem Gott, der den Menschen aus der Gefangenschaft befreit. Denk nur ägyptische Gefangenschaft oder andere Gefangenschaften. Unser Gott ist ein Gott der Befreiung. Ein Gott, der einen versorgt. Das ist dieser Gott der Hoffnung. Israel 40 Jahre und 40 Jahre mit Brot, mit Manna versorgt, 40 Jahre mit Wasser versorgt. Unser Gott ist ein Gott, der uns vorangeht. Gott der Hoffnung, ein Gott, der vorangeht, als Wolkensäule oder als Feuersäule, je nachdem, wie der Bedarf ist. Gott geht auf unsere Bedürfnisse ein. Tagsüber Wolkensäule, nachts Feuersäule. So geht Gott uns voran. Das ist Hoffnung. Und das mit dieser Hoffnung wandelte Israel in der Wüste. Wir haben einen Gott, der Stürme stellt. Also wenn ich diesen Gott nicht hätte, würde ich nicht weitermachen, wüsste nicht, wie ich nach Hause komme, wie ich das Ziel erreiche, wie ich das andere Ufer erreiche, wie ich den Jordan überquere. Aber ich habe den Gott der Hoffnung, das Wasser teilt. Ein Gott der Hoffnung, der Brot vermehrt. Ein Gott, der Kranke heilt. Ein Gott der Hoffnung. Es gibt jede Krankheit, die Gott heilen könnte. Es gibt keine Krankheit, die er nicht heilen könnte. Weißt du, und diese Hoffnung, wenn wir diese Hoffnung haben, Gott kann was. Ob er das immer macht, ist natürlich eine andere Sache. Aber er kann's. Gott kann Tote auferwecken. Kann er, wenn es will, wenn es braucht, wenn es nötig ist. Ich habe schon Totenauferweckungen erlebt, persönlich und selber auferweckt. Also kein Kunststück und so weiter. Wenn wir an Gott glauben und es nötig ist, wird er das tun. Wenn es unnötig, Gott macht nichts Unnötiges. Er macht immer nur was Nötiges. Wenn du etwas nötig hast, ist er ein Gott der Hoffnung. Und das Unnötige brauchst nicht erwarten von Gott. Gott ist kein Spieler. Gott ist ein Gott, der uns das Nötige gibt. Der Gott der Hoffnung, der die Sünden vergibt. Keine Religion weiß, wie man mit Sünden fertig wird. Abarbeiten oder wegdenken, verleugnen, ignorieren. Aber Gott der Hoffnung vergibt uns die Sünden. Jesus sagt, wer kann die Sünden vergeben? Die Juden sagten, das ist nur Gott. Und dieser Gott vergibt Sünden. Dieser Gott der Hoffnung hat Jesus auferweckt. Der hat sich, ist nicht selber aus dem Grab rausgekrabbelt. Gott hat ihn auferweckt. Raus mit dir aus diesem Grab. Hier hat mein Sohn nichts zu suchen im Leichenhaus. Raus mit dir. Gott hat ihn auferweckt. Und er kam raus. Gott, der sich den Menschen zu erkennen gibt, das ist der Gott der Hoffnung. Ist kein Fata Morgana, Hirngespinst, Einbildung, dass man sich selber einsuggeriert. Ich habe einen Gott, und da bin ich noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig für mich, der Gott der Hoffnung. Ich habe einen Gott der Hoffnung, der eines Tages das ganze Kriegsleeren, das ganze Bomben, die ganzen Waffenfabriken alles schließen lässt. Ich habe einen Gott der Hoffnung, dass er aus den Schwertern Flugscharen machen wird. Ich habe einen Gott der Hoffnung, der eines Tages uns so weit bringt, dass das Kind am Loch der Otter spielt. Diese Hoffnung habe ich. Das kommt. Und das wird kommen. Wir haben einen Gott, der alle Krankenhäuser mal abschafft, alle Bestattungsinstitute abschafft, alle Friedhöfe mal beseitigt. Diesen Gott habe ich, den Gott der Hoffnung. Tod wird nicht mehr sein, Leid wird nicht mehr sein, Geschrei wird nicht mehr sein, Tränen wird nicht mehr sein. Die ganzen Taschentücherfabrikanten werden kein Geschäft mehr machen, weil es keine Tränen mehr geben wird. Halleluja. Es wird kein Leid geben, kein Geschrei mehr geben. Ist dieser Gott der Hoffnung schon in dir eingezogen? Bist du ein Mensch voller Hoffnung? Hebräer Kapitel 6, Vers 5 heißt es, schmecke die Kräfte der zukünftigen Welt. Du sollst die zukünftige Welt schmecken. Also das Ende kommt zum Anfang zurück. Schon die kleinen Anfänge, schmecke, probier's. Es schmeckt. Es bekommt. Es wirkt. Bei dir muss die Hoffnung greifen und anfangen zu wirken. Schmecket die Kräfte der zukünftigen Welt. Wer ohne Hoffnung lebt, ist ein armer, elender Tropf, der noch nicht geschmeckt hat, was es Hoffnung ist. Ewiges Leben, das ist mal die große Sache, die uns angeboten wird. Aber es gibt so viele kleine Dinge, die schon in uns wirken. Wer ohne Hoffnung ist, der sucht immer Unterhaltung, braucht immer Unterhaltung, sucht immer der Leere zu entfliehen. Wer ohne Hoffnung ist, der hat Hunger, die Seele hungert. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Der hungert, der versucht Eindruck zu machen. Wer keine Hoffnung hat, der putzt sich aus, bis geht nicht mehr. Der versucht aufzufallen, Aufmerksamkeit zu erregen. Der will sich nur amüsieren. Wer keine Hoffnung hat, versucht irgendwie, sich groß rauszustellen. Hoffnung hat, wer aus dem Übernatürlichen schöpft, aus Gott schöpft. Du bist die Quelle meines Lebens. Alle meine Quellen sind in dir, sagt uns die Bibel. Wer das Übernatürliche nicht kennt, der muss unnatürlich bleiben und unnatürlich leben. Und das Unnatürliche und wird unnatürlich. Wer diese übernatürliche Hoffnung nicht kennt, der muss verrückt spielen immer. Der muss immer wieder irgendwas tun und unternehmen. Also, Kraft der Hoffnung ist mein Thema heute Morgen. Es gibt genug Angstmacher und Schwarzseher heutzutage, die versuchen uns zu leben und die Hoffnung von der Zukunft zu nehmen. Krieg und Kriegsgeschrei. Ihr werdet das alles hören. Hungersnöte, ihr werdet das alles hören, Inflation, alles wird teurer, nächstes Jahr Mehrwertsteuer, ein paar Prozent mehr wieder. Alles wird teurer, wenn du Auto kaufen willst, kauf jetzt, nicht mehr erst morgen. Nur als Beispiel. Und weißt du, mittendrin im ganzen Chaos, wenn das alles geschieht und anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Ist das nicht Hoffnung? Eure Erlösung naht sich. Mitten in der Krise, der Katastrophe, Weltuntergang, falsche Propheten, alles drumherum, Halleluja, er kommt, unser Herr und unser Meister. Die Hoffnung, die auf Jesus basiert und gründet, sprengt alle Fesseln. Die Hoffnung, die sich auf Jesus basiert, sprengt alle Fesseln, alle Ängste, alle Dämonen, verjagt es und vertreibt es. Hoffnung setzt Kräfte frei, die Hoffnung auf Jesus, nicht Hoffnung, ich hoffe. Hoffen und Harren macht viele zum Narren. Das ist Blödheit. Wenn du nur sagst, ich hoffe, er kommt morgen. Vergiss es, du musst es genau wissen, und zwar 150%. Ich hoffe. Du musst nicht irgendetwas hoffen und dein Hirngespinst etwas dir einsuggerieren, einzureden, was manche Religionen lehren, denk dir was Schönes. Nein, du musst deine Wünsche von Gott haben, deine Wünsche müssen von Gott auch beantwortet werden. Wenn du diese Hoffnung nicht hast, arbeitest du umsonst. Dein Leben ist nicht effektiv. Dein Glaube ergebnislos. Du brauchst diese lebendige Hoffnung. Diese Vision, ich habe den Herrn gesehen. Und wenn du den Herrn einmal gesehen hast, drüben sitzen zur Majestät Gottes, dann strahlt dein Angesicht mitten im Chaos wie beim Stephanus wie ein Engel. Du lebst wie ein Engel. Du wandelst wie ein Engel. Du fliegst wie ein Engel. Du denkst wie ein Engel, wenn du Jesus geschaut hast. Diese lebendige Hoffnung, Jesus zu rechnen der Majestät Gottes. Leute, rutscht mir alle den Puckel runter, geht den Bach hinunter. Ich will nach mir die Sintflut. Mein Erlöser lebt. wenn du Jesus geschaut hast, und das ist diese Woche mir so groß geworden, so viele Menschen haben Jesus nicht erkannt, so viele Menschen haben Jesus nicht geschaut, so viele Menschen sind Jesus nicht begegnet, sie haben nur im Kopf, ja, Herrgott, den gibt es, ja, den muss er geben, ganz klar, von nichts kommt nichts. Aber du musst Jesus geschaut haben, Geschwister, und das ist das Geheimnis, das Zeugnis des Heiligen Geistes haben. Er lebt in mir. Johannes auf der Patmos hatte eine Vision. Und weißt du, und es ist so wichtig, dass du diese Vision hast. Was hat er geschaut, Johannes? Weltuntergang, dritten Weltkrieg, Chaos, Antichristen, falschen Propheten. Das hat er geschaut, das schreckliche Ding, Abfall der Gemeinde, Gottlosigkeit, perfekt, pur. Aber bevor er das alles geschaut hat, Offenbarung 1, Vers 17, hat er Jesus geschaut. Bevor du dich der Welt aussetzt, den Problemen aussetzt, den Schwierigkeiten aussetzt, du musst Jesus geschaut haben. Weißer Gewand, der Alte, Augen wie Feuerflammen. Ein Schwert ging von seinem Mund aus. Er hat Jesus geschaut. Und wenn du einmal von Jesus überwältigt bist, bist du überwältigt von Hoffnung. Dann sagst du, von mir aus kann kommen, was da will. Ich lebe. Und Johannes ist alt geworden. Er ist alt geworden, weil er auf Gott geschaut hat. Und du wirst alt, wenn du auf Gott schaust, wenn du auf Gott hörst. Und wenn deine Quellen der Hoffnung in Gott verwurzelt, verankert sind. Jakob, dieser Patriarch, wir haben gestern gehabt, der Mann wäre nichts geworden, der hätte versagt, der wäre verschwunden in der Geschichte, seine Spur hätte sich verlaufen in Mesopotamien, aber er hat die Himmelsleiter gesehen und er sah den Herrn und jetzt können 21 Jahre von Sklaverei und Dienst und Treibjagd kommen. Ohne diese göttliche Offenbarung wäre Jakob nie Jakob gewesen. Dass er sogar so populär war. Gestern haben wir es gehabt, musst die Kassette oder CD anhören. Die gibt es für 5 Euro. Alle Predigten von dieser Woche. Kannst du die bekommen, bestellt drüben am Ausgang. Und dieser Jakob, der war so populär, dass der Laban zu ihm kommt und sagt, bitte geh nicht von mir. Seitdem du da bist, bin ich unter einem guten Stern. Seitdem du da bist, bin ich gesegnet. Seitdem du da bist, habe ich Erfolg. Seitdem du da bist, glückt mir alles. Weil der Gesegnete da war. Weißt du, und der Stern Jakobs, weißt du, was der Stern Jakobs ist? Jesus Christus, Halleluja. Ein guter Stern ist über mein Leben. Und er hat Hoffnung gehabt. Und er hat Hoffnung gehabt, weil Jakob da war. Und solange der Mann Gottes da ist, der Gesegnete da ist, geht's alles gut. Du musst eine Vision haben vom Himmel. Das gibt dir Hoffnung. Es ist interessant, auf dem Berg der Verklärung, als die Jünger Moses, Elia und Jesus und alles andere sahen und so weiter, die Herrlichkeit sahen, von was haben die sich dort unterhalten, Moses und Elia? Nicht von der Kreuzigung, das war nur belangloses Thema. Sie haben sich unterhalten vom Ausgang der Dinge. Wie wird das alles ausgehen? Und das hat Petrus gehört und dann sagte, wir sahen seine Herrlichkeit. Sie hörten vom Ausgang der Dinge. Du musst die Offenbarung Gottes, die Verklärung des Herrn in deinem Leben haben. Du musst wissen, wie werden diese Dinge ausgehen? Wie wird meine Ehe ausgehen? Wie wird meine Familie ausgehen? Wie wird mein Beruf ausgehen? Wie wird mein Dienst ausgehen? Wie wird mein Zeugnis ausgehen? Vom Ausgang der Dinge haben sie sich unterhalten. Wie geht das aus? Wie kommt das wieder zurück? Gewiss, wir können das alles nicht ermessen. Wie ist es beim Hiob ausgegangen? Da kommen die Freunde und bemitleiden den guten Mann. Und du wirst vielleicht auch bemitleidet, aber die machen dir keine Hoffnung. Deine Freunde machen dir keine Hoffnung. Vergiss das alles. Vergiss dich an Menschen zu klammern. Kannst du mir bitte nicht helfen? Dir kann nur einer helfen. In deiner verfahrenen Situation, in deiner seelischen Situation, in deiner geistlichen Situation kann nur der liebe Gott helfen. Und dann sieh mal diesen Kreis, wie sich das alles so schließt beim Hiob. Dann liegt er da in seiner Asche, sitzt da auf dem Boden und schabt sich. Seine Wunden schabt er sich, ist aussätzlich, dann fällt er in Ohnmacht, im Koma. Wenn ich die Bibel aufmerksam lese, fällt Hiob in Koma. Und dann liegt er da. Und dann sagt er, ich weiß. Dann hat er eine Offenbarung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Und er weiß, dass sein Erlöser lebt. Und plötzlich steht er auf. Halleluja. Ich weiß, dass mein Erlöser steht. Ausgang der Dinge. Du musst im Sterben wissen, wie dein Tod ausgeht. Nicht die Beerdigung ist das Letzte. Corrie ten Boom hat gesagt, der Tod ist nur der Diener des Hauses, der die Tür aufmacht. Oder der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder heimkommen. Das ist der Tod. Vom Ausgang der Dinge. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann steht er auf und sagt, Kinder, wo ist das Essen? Wo ist der Braten? Wo sind die Ochsen? Wo sind meine Kamele? Und er kriegt 7-mal zurück. Wird gesegnet über der Maßen. Und weißt du, und dann als summa summarum, ich hatte von ihm nur von Hören und Sagen vernommen. Aber nun hat mein Auge ihn gesehen. Das ist Hoffnung. Und die Hoffnung, die ich und die wir hier haben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ohne diese Hoffnung brauchst du gar nicht mehr weiterdenken. Wenn du diese Hoffnung nicht hast, fehlt dir das Entscheidende. Da fehlt dir dein Rettungsboot. Da fehlt dir der Rettungsanker. Ohne diese Hoffnung fehlt dir jeder Halt und jede Haltung. Das ist gar keine Haltung. Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, haben keine Haltung. Aber Menschen, die diese Hoffnung haben, die sind wie Könige und wie Priester. Die stehen da und sagen, gut, könnt mich anklagen, aber da sage ich alles dem lieben Gott. Könnt machen, was ihr wollt, da sage ich drüben ihm. Und ihr kriegt die Dresche von ihm, nicht von mir. Ich mache meine Hände hier nicht schmutzig. Weißt du, das sind Priester. Die Priester nehmen die Sünde des Volkes und bringen zu Gott. Und dann können sie sagen, wie dieser Chilton, dir sind deine Sünden vergeben. Ich vergebe dir, komm, mach doch nicht so Theater da drum. Lass mich verraten. Aber weißt du, war das Ignatius, Bischof Ignatius? Denke ich, dass es war. Dann er hängt war Weggenosse von Johannes der Täufer, ein Schüler von Johannes, nicht von Johannes der Täufer, den Apostel Johannes. Und Ignatius hängt am Masten, und da kommt eine alte Frau und bringt noch Reisig, weil sie glaubt, sie macht einen Gott, und wird also verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Und dann sagt er, oh Herr, segne das alte Weib, die weiß nicht, was sie tut. Vergib ihr ihre Sünden. Sie denkt, wenn sie mich verbrennt, dass sie mich vernichtet. Sie kann mich nicht vernichten. Und er segnet diese Frau vom Masten da, vom Scheiterhaufen, segnet erst die Frau, Herr. Und das ist überliefert worden in der Geschichte. Segne das alte Weib, das keine Ahnung hat. Es gibt so viele ahnungslose Menschen, die denken, sie können dir schaden. Im Gegenteil, die bringen dich schnell in den Himmel. Hoffnung. Der Vater von Pavel Ignatow, ein Freund, den ich aus Bulgarien aus dem Gefängnis mit rausholen durfte, da kommt die Polizei, Geheimpolizei, und will ihn verhaften. Aber dann sagte der Polizist, ich nehme doch den Kerl nicht mit, ich muss ihn durchfüttern, und legt den Revolver an der Schläfe. Und dann sagte, wissen Sie, ich habe Macht, den Revolver abzudrücken. Dann sagt der Vater von Pavel Ignatow oder von Ignatow, Bruder Ignatow, sagte, drücken Sie ab, Sie können mir keine größere Freude erweisen. Ich bin gleich bei meinem Vater im Himmel. Dann sagt er, weil er nicht gezittert hat. Natürlich hat jeder Mensch, wenn dein Revolver läuft, dir an die Schläfe gesetzt wird, wirst du zittern und sagen, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Aber deshalb bitte drücken Sie ab, Sie können mir keinen besseren Dienst erweisen, ich bin gleich bei Gott. Und er nimmt seinen Revolver, steckt ein und sagt, mit Ihnen kann man nichts anfangen. Menschen, die Hoffnung haben, mit denen Menschen kann der Teufel nichts anfangen. Halleluja. Menschen, die diese lebendige Hoffnung haben, die können alle Maschinengewehre der Welt auffahren, die können dich doch nicht liquidieren. Weil der Stärkere, und mir ist diese Woche auch so was Großes geworden, der Größere ist in uns. Der Lebendige ist in uns. Und solange der in uns ist, vergiss das alles. Kraft der Hoffnung. Das hat mich gepackt hier. Kraft der Hoffnung. Etwas, was in dieser Welt nicht wächst, was in dieser Welt nicht zu finden ist, kommt nur aus dem Jenseits. Diese Hoffnung kommt nur aus dem Jenseits, aus der Ewigkeit, nur vom Thron Gottes, vom Himmel. Menschen, die etwas aus dem Jenseits haben, und das sind diese Apostel gewesen, die haben Jesus geschaut, wo auch immer, die fallen nicht mehr ab. Wenn du Jesus begegnet bist, hast du diese Hoffnung, die kannst dir niemand nehmen. Sie können dich bedrohen, sie können dich nicht nehmen. Sie können dich einschüchtern. Sie können versuchen, dich zu verhindern, dass du ja nicht hier zum Pastor Matudis in den Gottesdienst kommst. Das machen die Leute. Ich hab liebe Schwester, die zu den Heilungsgottesdiensten kam, und weil die geheilt wurde, die Frau hatte Krebs gehabt, und es ging Tag für Tag besser. Und dann hat doch der Mann in aller Liebe sie in die Psychiatrie eingewiesen. Der wird jetzt verrückt, weil sie an Heilung glaubt. Sowas gibt's nicht, dass jemand Krebs hat und geheilt werden könnte. Keine Hoffnung. Unsere Gesellschaft hat keine Hoffnung. Rausoperieren, rausschneiden, skalpieren und so weiter. Da haben sie Hoffnung. Geld verdienen. Und je mehr sie die wegschneiden, desto mehr Geld kriegen sie. Hoffnung. Aber dass du gesund wirst. Weißt du, Gott hat für jede Krankheit Medizin geschaffen. Als ich in Rumänien war, an der Donau, der Delta, da waren lauter Zigeuner, und ich mache einen Altarruf und ich fange an, mit den Leuten an zu beten und frage, was ist dein Problem? Hepatitis C. Naja, gut, habe ich gebetet. Frage, was ist dein Problem? Hepatitis C. Vielleicht 300 Leute, für die ich betete, alle haben Hepatitis C. Habe ich gedacht, um Himmels Willen, was ist da los? Was ist da los? Dann habe ich nach Hause meine Frau angerufen und habe gesagt, hör mal, ich war in der Versammlung, laut, die Leute haben alle Hepatitis C, also alle durchweg. Und dann hat Gertrud, glaube ich, oder nochmals jemand nachgeguckt, was gibt es ein Naturheilmittel gegen Hepatitis C? Und hat's nachgeguckt und das beste Mittel, das allerbeste Mittel ist die Mistel. Und dann habe ich gesagt, guck mal, das ist unwahrscheinlich. Die ganze Donaudelta voll mit Mistel. Der liebe Gott lässt Mistel wachsen, die müssen nur Tee aufbrühen, schlürfen und dann werden sie geheilt. Da brauchen sie nicht mal beten. Aber die Menschen nehmen die Hoffnung nicht an, dann krepieren sie lieber. Weil sie nicht wissen. Aber alles, was der Mensch braucht, gibt die Natur. Alles, was der Mensch braucht, gibt die Natur. Du musst nur finden und nur suchen. Wir haben Hoffnung, Gesundheit, was es auch immer ist und sein sollte. Wer an Jesus glaubt, ist nicht verloren. Der findet immer, du kannst, Herr, du kannst es. Wer aus dem Jenseits die Kraft schöpft, kann existieren, kann überleben. Kennst du nicht einen diesseitigen Jesus? Vergiss den diesseitigen Jesus. Vergiss den Juden-Jesus, vergiss den historischen Jesus, vergiss den Jesus von Palästina. Dieser Jesus kann dir nicht helfen. Aber der Jesus, der am Thron Gottes steht, der auferstanden ist, der lebt, dem alle Gewalt ist gegeben im Himmel und auf Erden und unter der Erde, der kann dir helfen, Halleluja. An den musst du dich halten, den musst du verherrlichen, den musst du anbeten, an den musst du dich klammern und der wird dich rausbringen aus jedem Dilemma. Dieser Jesus da drüben, ich möchte mit dem Jesus zu tun haben. Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Er ist da, dieser Jesus. Und er will uns retten von der Hoffnungslosigkeit. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit, das ist Jesus. Gerechtigkeit in der Ungerechtigkeit. Diese Welt ist so ungerecht. Glaubst du das oder nicht? Wenn es stimmt, dann sag Amen. Die Welt ist ungerecht. Die Welt ist lieblos. Und die Menschen sind ohnmächtig in dieser Welt. Du kannst dich gegen die Bosse da oben nicht wehren. Du kannst gegen die Bomben nicht wehren. Du kannst gegen die Politiker nicht wehren. Du kannst dich gegen gar nichts wehren. Die machen, was sie wollen mit dir. Bist machtlos. Eigentlich müsstest du verzweifeln. Aber es gibt Hoffnung. Jemand hier bei uns in der Gemeinde, oder ja, der kommt ab und zu mal. Jemand sagte mir, ich habe überall Arbeit gesucht und ich wurde immer nur abgewiesen und abgewiesen und abgewiesen. Mein Leben hat keinen Wert. Niemand will mich, niemand braucht mich. Schrecklich. Keine Hoffnung. Dann ist einem alles egal. Weißt du, wenn du keine Hoffnung mehr hast, das ist egal dann. Dann gehst du über die Leichen. Dann sagst du, was soll ich? Was? Deshalb verstehe ich, warum die Terroristen sich in die Luft jagen. Die Terroristen sind vielleicht ganz gute Menschen, sind feine Menschen sogar unter Umständen. Aber sie haben keine Hoffnung, keine Perspektive mehr, keine Zukunftserwartung. Für die ist der Tod nur noch Erlösung. Und wenn der Tod für dich nur Erlösung ist, dann bist du ein hoffnungsloser Fall. Der Tod ist nicht eine Erlösung. Der Tod ist nur die Tür, die uns nach Hause bringt. Für mich ist der Tod nicht eine Erlösung. Weißt du, so Menschen, die krank sind, ach, der Tod war für ihn eine Erlösung. Gut, wer es glaubt, wird selig. Aber der Tod ist nicht eine Erlösung. Der Tod ist der letzte Feind, der überwunden werden muss. Und zwar durch die Hoffnung. Durch die Hoffnung des Glaubens. Das ist der Tod. Der letzte Feind. Der letzte Widersacher, der sich noch in den Weg stellt. Der uns noch blockiert. Aber die Menschen sind ohnmächtig, wenn ich dran denke, hier und da, überall, auf der ganzen Welt, auch was jetzt in Libanon und in Israel passiert, Hoffnungslosigkeit. Weißt du, die da oben in der UNO beschließen Sachen, reden Sachen, machen Sachen aus, aber keiner hält sich daran. Und sich wird auch niemand halten. Das ist alles nur Augenwischerei und Bluff. Christus ist die einzige Hoffnung. Er ist, der aus den Schwertern Flugscharen machen lassen wird und schmieden lassen wird. Er ist es und alles andere, vergiss es. Hoffnung. Weißt du, wenn du keine Hoffnung hast und wenn es dir so geht wie dem jungen Mann, auf der Highway in Kalifornien irgendwo hat sich ein junger Mann erschossen. Und sie haben ihn tot gefunden und dann ein Zettel noch am Auto. Mir ist Benzin ausgegangen und ich habe per Anhalter versucht zu stoppen. 11 Stunden stehe ich hier. Ich kann nicht mehr länger warten. Und er schießt sich. Ich kann nicht mehr länger warten. Weißt du, Menschen werfen ihr Leben weg. Und du stehst hier im Leben, wartest und wartest und wartest und wartest und wartest und wartest. Ich habe auch so einen Fall gehabt. Weißt du, mir ist auch Benzin ausgegangen. Bin auch schon auf der Schnellstraße gestanden. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, oh Gott, Ich bin am Ende, die nächste Tankstelle. Und heute Nacht kommt wahrscheinlich niemand mehr vorbei. Dann habe ich meine Hände genommen, auf meinen Tank gelegt und habe gesagt, lieber Gott, ich möchte ein Wunder erleben. Du konntest Wasser in Wein verwandeln, du konntest Brote vermehren. Du kannst mir wenigstens helfen, dass ich mit diesem Benzin, was ich jetzt noch drin habe, dass ich wenigstens noch die nächste Tankstelle erreiche. Und das Benzin war aus. Weil ich so dumm war. Früher gab es so einen Schieber auf Reserve. Und ich habe auf Reserve gestellt und vergessen zurückzustellen. So, und dann bin ich halt auf Reserve weitergefahren, bis vom Reserve nichts mehr da war. So, dann sagt eine Stimme, jetzt gehst du ins Auto, jetzt drehst du den Zündschlüssel um und jetzt fährst los. Und da habe ich gedacht, Herr, das ist unmöglich. Weißt du, mein Geist sagt mir unmöglich. Aber ich habe gebetet, ich habe Gott vertraut. Und dann gehe ich zum Auto, drehe um und ich fahre bis zur nächsten Tankstelle. Ich komme noch in den Hof rein, puck, 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 und es gibt den Geist auf. Gebet, Geschwister, Gebet ist so ein Schlüssel der Hoffnung. So eine Waffe der Hoffnung. Gebet ist das. Beter erleben selbst in den unmöglichsten Situationen Wunder Gottes. Halleluja. Und der Mensch, der den lebendigen Gott nicht kennt, der kann nicht beten. Der kann das Vater unser runterleiern. Der kann irgendwelche frommen Sprüche aufsagen. Weißt du, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Gebet ist eine starke Waffe in Zeiten der Not. Wenn es nichts mehr hilft, beten hilft doch. Und du musst diese Waffe kennen. Und weißt du, wenn wir unseren Leuten, jungen Leuten ganz besonders, die oder Menschen, die ins Leben hinausgehen, wir müssen denen nur sagen, bete und dann alles wird gut. Gott wird dir helfen. Wenn du beten kannst, kannst du alles. Dann hast du Hoffnung, wenn du beten kannst. Weißt du, wenn einer diese Hoffnung nicht mehr hat, abgewiesen, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Ohnmacht erlebt hat und so weiter, dann ist sinnlose Gewalt das Beste für ihn. Flugzeuge in die Luft zu sprengen. Das ist die Antwort. Denen zeige ich's. Denen sage ich's. Und das ist Verbrechen. Das ist Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Was wir an Terrorismus weltweit erleben, ist nichts anderes als Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Das sind ein paar arme Völker, ein paar arme Menschen, die sich gegen eine Übermacht sich nicht mehr wehren können und die sagen, denen geben's wir. Das ist nichts anderes. Also wir können den Teufel an die Wand malen, aber das Problem ist Ohnmacht, Ohnmachtsgefühle. Und deshalb bomben sie, deshalb zerstören sie, deshalb schlagen sie alles klein. Hoffnung. Lass mich weiter fortfahren, das ist nicht mal das Politische. Weißt du, ich würde gerne politisch werden. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Hoffnung. Hoffnung in dieser Welt. Der Mensch ist von Anfang an gefährdet. Von der Stunde deiner Geburt bist du gefährdet. Die wollen dir alle ans Leben. Von Anfang an. Das Leben ist voller Gefahren, das musst du wissen. Also, ich will dich warnen, wenn du geboren wirst, von dem Moment lebst du gefährlich. Du bist nirgendwo mehr sicher. Nicht einmal im Bauch der Mutter bist du mehr sicher. Der gefährlichste Ort auf diesem Planeten Erde ist der Bauch der Mutter. Tausende und Abertausende werden abgetrieben. Ich habe mal einen Film gezeigt von einer Klinik aus USA, der letzte oder der Schrei. Hier ist dieser Film. Weißt du, das ist entsetzlich. Da kommt man, wenn alle die abtreiben und Abtreibung praktizieren, wenn die das sehen würden, die würden nicht mehr abtreiben, die wären geheilt von Abtreibung, da brauche ich gar nicht mehr beten dafür. Dann sieht man, wie sich dieses kleine Embryo sich wehrt, wenn die Nadel da kommt und so weiter abgesaugt werden soll, wie sich das wehrt, sich dagegen stellt, man erlebt das und das München wird auf, geht auf, das Kind schreit. Deshalb war dieser Doktor, der das gemacht hat. Zuerst war er der größte Abtreibungsbefürworter und als er das dann gesehen hat auf einem Monitor, auf einem Video, ist er von Saulus zu Paulus geworden. Hat er gesagt, genau das ist es. Und dann hat er weltweit nichts mehr anderes getan, als einfach Leuten gesagt, Leute, bitte zerstört nicht das kleine Leben, das werdende Leben, dieser letzte Schrei. So, oder der Schrei, war ein Film, das über die Welt gegangen ist. Dort ist der gefährlichste Ort. Dort fangen deine ganzen Probleme an, im Mutterleib. In der Bibel heißt es, im Mutterleib hast du mich wunderbar zubereitet. Wo ist das? So, oft bist du da sehr beschädigt worden. Nirgendwo bist du mehr sicher. Das Klima kippt. Unwetter, ständig da Katastrophe, dort Katastrophe. Nirgendwo bist du mehr sicher. Und überall kämpfen wir ums Überleben. Das ist die wahre Situation. Überall lauern Gefahren auf mich, auf der Straße, sogar im Bett kannst du sterben. Überall. Schon geboren werden ist gefährlich und das Leben ist gefährlich, alles ist gefährlich, Krankheiten, Seuchen, Unfälle, Katastrophen, alles bedroht mein natürliches Leben, das ist normal. Meine Existenz wird bedroht, ich soll nicht mehr existieren, darf nichts mehr essen und sollte nichts mehr essen und eigentlich alles kämpft gegen mich, Der Wind bläst uns mächtig ins Gesicht, das ist die Situation. Wir als Menschen sind gefährdet, die Welt ist gefährdet, die Welt ist bedroht durch Umweltverschmutzung, durch gewalttätige Menschen, durch Katastrophen. Die Welt ist gefährdet durch kosmische Katastrophen, ein Planet oder ein Komet rast auf die Erde zu, das muss nur passieren. Wir sind in der Endzeit, dieses Endzeit-Countdown läuft. Und die Bibel sagt uns noch dazu, und da kriegst du noch mehr Angst. Wenn du Gott nicht kennst, den lebendigen Gott nicht kennst, kriegst du Angst, wenn du die Bibel liest. In der ehemaligen DDR, in einer Stadt, ich glaube Jena, da ist jetzt jemand, hat eine Anzeige erstattet und will die Bibel zu einem gemeingefährlichen Buch machen. Oder macht die Bibel, wäre lauter Antisemitismus, die Bibel wäre rassistisch, die Bibel wäre das und das und das und das. Und die sogar Jugend gefährdet und die sollte verboten werden, sollte aus den Schulen genommen werden, sollte aus den und so weiter, sollte nur unterm Tisch gelesen werden. Die Bibel, das Wort Gottes. Wenn du den lebendigen Gott nicht kennst, du musst das alles zugeben, das ist wahr. Dieses ganze Szenario, das stimmt. Und in der Bibel steht es, Jeremia 13:9, siehe, die Tage des Herrn kommen grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Das kommt. Aber Gott sagt, dass du musst nicht dabei sein. Wenn es kommt, du kannst gerettet werden. Du hast Hoffnung. Wenn du an Gott glaubst, kannst du rausgeholt werden. Du kannst gerettet werden. Es ist eine kleine Geschichte, will ich euch noch zwischendurch erzählen. Du brauchst die Lösung für dein Leben, die Antwort für deine Probleme. Du musst wissen, wer hat die Zügel in der Hand? Modrow, der große Zeitungsverleger, der hat einmal eine Annonce rausgegeben, gibt ja die großen, fast die ganze Presse hat ihn mal gehört, irgendwo dazwischen. Und dann gibt er da einen Befehl raus und sagt seinen Journalisten, bitte mach eine Anzeige. Wer kann was Positives berichten? Der bekommt den ersten, einen guten Journalistenpreis. Wer kann was Positives berichten? Und da, die haben nach Berichte gesucht und dann hat ein junges Mädchen, eine Anfängerin, hat den ersten Preis bekommen und ihr Bericht, ihr Report, den sie gebracht hat, war ganz einfach und simpel. Gott hat alles unter Kontrolle. Und es ging durch die ganze Modrow-Presse, ging dann dieser Bericht weltweit auf der Schlagseite, Titelseite, Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist Hoffnung. Gott hat alles unter Kontrolle. Sie hat den ersten Preis auch bekommen. Die Geschichte hier, du musst wissen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Ein englischer Offizier wurde von seinen Behörden, also England, nach Übersee versetzt. Und er musste damals mit dem Schiff, mit seiner Frau, Familie rübersiedeln dorthin. Und als sie so einige Tage auf dem See draußen waren, da hat sich ein Sturm erhoben. Und das Schiff geriet in äußerste Gefahr. Alle gerieten in Panik, Angst und Verwirrung herrschten auf dem Schiff. Weißt du so, wenn dann die Wellen kommen, diese haushohen Wellen, dann schmeckt das Essen nicht mehr. Und so weiter. Und ganz besonders war die Gattin, die Frau von diesem Offizier, aufgeregt und nervös und so weiter. Und der Mann hat versucht, seine Frau zu beruhigen. Und die Frau machte Vorwürfe, wären wir bloß nicht gegangen. Und klagt ihn an und schimpft ihn, wieso konntest du uns da in so eine Gefahr hineinbringen? Und macht ihm heftige Vorwürfe, dass er das Schicksal der Familie aufs Spiel setzt. Und da verließ der Offizier für eine Weile die Kajüte. Und dann kam er zurück mit einem Degen. Und ging rein mit einem Degen und geht auf die Frau, schnappt sich seine Frau und will sie erstechen. Tut so. Will sie erstechen. Und setzt das Messer der Frau an die Brust. Und dann, zuerst mal ist die Frau erschrocken, kann ich natürlich mir denken, huh, mein Mann, das kenne ich gar nicht, er liebt mich über alles in der Welt und so weiter und will mich jetzt ermorden und so weiter. Und fing an zu lachen. Und dann im Chaos, im Sturm, im Orkan. Wie kannst du lachen? Du hast doch Angst, fragt der Mann, also dieser Offizier. Wie kannst du lachen? Und sie entgegnete, wie sollte ich Furcht haben, wenn ich den Degen in deiner Hand sehe oder in der Hand dessen, der mich liebt? Wie sollte ich mich fürchten, wenn ich den Degen in der Hand dessen sehe, der mich liebt? Verstehst du? Auch auf Gott übertragen? Und dann hat der Offizier gesagt, und deshalb solltest du dich auch nicht fürchten, wir sind alle in der Hand des himmlischen Vaters. Keine Angst. Das ist Hoffnung. Wie sollte ich mich fürchten, wenn ich den kenne, der mich liebt, der mich versteht, der für mich seinen Sohn gegeben hat, der für mich alles geopfert hat. Wenn wir Gott uns anvertrauen, irgendwo, irgendwann einmal, wie sollen wir uns fürchten, dass wir irgendetwas Verkehrtes bekommen? Ich habe gute Hoffnung. Ich habe mein Leben Gott abgegeben. Gott in meinem Leben beteiligt. Wir haben eine interessante Geschichte, Matthäus 7, Vers 9. Wer von euch Menschen würde, wenn ihm so, sein Sohn um Brot bitten würde, ihm einen Stein dafür anbieten? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange dafür anbieten? Wenn ihr aber schon arg oder böse seid und dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben, wenn ihr ihn darum bittet? Wie viel mehr? Was den meisten Menschen fehlt, die keine Hoffnung haben, ihnen fehlt Urvertrauen. Urvertrauen. Sie sind ohne Begleitung. Sie haben niemanden an ihrer Seite, sind allein. Wenn du allein bist, weißt nicht, wo es lang geht. Ohne geistliche Betreuung. So viele Menschen sind ohne geistliche Betreuung groß geworden. Sie haben niemals gelernt zu beten. Niemand hat ihnen gesagt, wie betet man. Ich habe hinten so eine ganze Liste von Stoßgebeten. Fangen wir nicht an mit Stoßgebeten an. Sie sind immer so auf sich selbst gestellt. Und deshalb haben sie auch keine Hoffnung. Sie wissen nicht, dass ihr Erlöser lebt. Ihnen fehlt der göttliche Mentor. Sie sind voller Ungewissheit. Und sie denken, ich bin nur so Staubkörnchen im Universum. Was bin ich schon? Wer hat schon Interesse an mir? Ich sag dir, Gott hat Interesse an dir. Er liebt dich so sehr. Psalm 71, Vers 3. Vertrau auf den Herrn für immer, denn er ist ein ewiger Fels. Vertrau dem Herrn für immer. Wenn du einmal ihm vertraut hast, wenn du einmal in einer Situation gelernt hast, es lohnt sich, Gott zu vertrauen, vertrau ihm für immer. Und was du einmal kannst, kannst du immer. Das ist meine Botschaft, meine Entdeckung. Was du einmal kannst, kannst du immer. Wenn du einmal Geborgenheit erlebt hast vom Vater im Himmel, kannst du immer in dieser Geborgenheit weiter sein. Mein Vater hat es geplant, mein Vater hat es gewollt, mein Vater hat es genehmigt. Du musst einfach Kind Gottes werden. Der Gott der Hoffnung muss dich erfüllen, dich beseelen. Dein Gott muss wieder lebendig in deinem Leben werden. Gott ist ein Gott in der Gefahr. Nicht am Sonntagmorgen. Gott ist ein Gott in der Gefahr. Gott ist dein Gott in deinem Tod. Überleg einmal, das ist Gott. Gott ist dein Gott in der Not, im Leid, in der Angst, in der Ohnmacht, im Elend. Da ist Gott erst. Und da lohnt sich erst, ihn zu haben und zu kennen. Ich habe nicht nur meinen Vater, sondern ich habe einen Übervater, der über allem steht und über alles ist. Psalm 27, Vers 10. In der koptischen Kirche gab es einen Streit, theologischen Streit. Oder eigentlich bis heute. Weißt du, wir sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber die Kopten sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und der Mutter. Und für sie ist die Mutter Heiliger Geist. Der Tröster, der Beistand, Heiliger Geist, die Mutter. Und der Graf-Theologen schreibt, kann man den Heiligen Geist als Mutter bezeichnen? Ich denke schon, Mutter. Und hier Psalm 27. Denn selbst wenn mein Vater und meine Mutter mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Vater und Mutter, gleich nach der Geburt, kämpft dein Organismus, beginnst zu kämpfen, verschiedene Viren und so weiter und so weiter. Und der Heilige Geist gibt uns die Widerstandskraft. Und die, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Die bekommen Widerstandskraft, Hoffnung für Weiterleben. Hoffnung mit neuer Qualität. Wenn der Heilige Geist in dein Leben, diese Mutter und der Vater und Jesus in dein Leben einziehen, dann hast du einen Bezug. Dann wirst du, weißt du, du brauchst das Übernatürliche in deinem Leben. Dieses Natürliche kennst du, aber dieses Übernatürliche, das ist der Heilige Geist. Was Sauerstoff für die Lunge ist, ist Hoffnung für unsere menschliche Existenz. Du brauchst die Hoffnung des Heiligen Geistes. Gott der Hoffnung erfülle euch. Dein Alltag muss von einem Größeren erfüllt werden, von der Hoffnung erfüllt werden. Und du musst anfangen zu hoffen, so wie der Schüler auf gute Noten hofft. Und die Verlobte auf eine glückliche Ehe und Zukunft. Oder der Student auf einen guten Abschluss. So musst du anfangen zu hoffen auf ein herrliches Leben, ein fantastisches Leben. Hoffnung legt Gott in unser Leben hinein. Und er sagt, hoffe des Herrn, harre des Herrn, vertraue dem Herrn. Das Problem der Menschen ist, dass sie oft nicht die einfachen Wahrheiten akzeptieren wollen. Sie wollen immer selber machen, sich selbst bemühen, sich selbst abquälen und so weiter. Aber Gott der Hoffnung erfüllt. Unsere Seele braucht Verstärkung. Deine, meine, unsere Seele braucht Verstärkung. Und das ist Gott. Gott ist unser Verstärker. Gott der Hoffnung. Das ist ein Titel für Gott, ein einmaliger Titel. Keiner kann das, keiner hat es. Und jetzt ist der Unterpfand unserer Hoffnung, die Garantie unserer Hoffnung ist der Heilige Geist. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns, wenn dieser Christus in uns, der Heilige Geist in uns ist, haben wir Hoffnung auf Herrlichkeit. Philipper 3, Vers 20, denn unser Bürgertum ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Christus, unseren Heiland, erwarten, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, der, mit der er vermag, sich alle Dinge zu unterwerfen. Gott kann, Gott wird. Eines Tages sagt er, kommt her, ihr Menschenkinder. Und du wirst plötzlich sehen, das sind nicht nur 6 Milliarden Menschen, vielleicht 60 Milliarden Menschen plötzlich da. Alle, die je gelebt haben. Alle, die gelebt haben. Plötzlich sind sie alle da. Kommt her, ihr Menschenkinder. Du brauchst einen Gott. Gott der Hoffnung, der dein Leben unterstützt, dein Leben aufbaut, das Beste für dein Leben will, das Beste für dein Leben vorgesehen hat. Gott als Hoffnung. Und das ist der Heilige Geist für mich. Gott der Hoffnung, der unseren Schwachheiten aufhilft. Alles, was auf der Welt funktioniert, funktioniert nur durch Hoffnung. Und der Heilige Geist vertritt mich am Thron Gottes. Also ich bete hier in Deutsch und ich wäre blöd, saublöd. Wenn ich hier nur sagen, himmlischer Vater, verstehst du, die Decke geht, das geht vielleicht bis an die Decke, bis ins Internet vielleicht noch, bestenfalls und so weiter. Und dann hört der ganze Quatsch auf. Wenn ich nicht den Heiligen Geist hätte, der meine Gebete nach oben transportiert, könnte ich alles Beten vergessen. Aber ich habe die Hoffnung, der Heilige Geist hört mein Beten, hört mein Schreien, versteht mich und nimmt die Gebete, nicht nur ins Internet und nicht nur auf Kassette und nicht nur zu unseren Ohren und nicht nur hier in diesem Auditorium. Der Heilige Geist transportiert die Gebete zu Gott. Und nicht nur das, er übersetzt das, denn Gott spricht nicht Deutsch. Gott spricht auch nicht in Zungen. Und Gott spricht auch nicht Hebräisch. Ich weiß nicht, welche Sprache er spricht. Die Sprachen sind verwirrt worden beim Turmbau zu Babel. Und da war auch die hebräische Sprache ein Teil der gesamten Sprachen, der gesamten Sprachgewirrs. So, Gott, der Heilige Geist, vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Halleluja. Plötzlich der Heilige Geist. Gott der Hoffnung. Römer 5, Vers 5. Hoffnung lässt uns nicht, diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Diese Hoffnung, wenn du die hast, diese Hoffnung hast, und das ist unser Vorteil gegenüber den Ungläubigen. Ich habe diese Hoffnung. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weißt du, ich habe das Fahrgeld schon für drüben. Das Angeld. Und wir werden am Bahnhof dort oben abgeholt. Ich weiß, die Engel werden seine Erlösten sammeln und sie werden ihn führen. Wir werden von Gott sofort erkannt, von Gott sofort verstanden. Ah, Johannes, du kommst, wie schön. Herzlich willkommen im Himmel. Und so weiter. Gibt es einen Applaus und alle jubeln. Wir beherrschen jetzt schon die Sprache, die Kommunikationstechniken des Himmels, Heiliger Geist. Wir sind dort schon eingeführt. Halleluja, Hoffnung. Gebe nie die Hoffnung auf. Die Hoffnung, wenn du Kind Gottes bist, gib deinen Jesus nicht her. Gib deinen Heiland nicht her. Gib den Geist Gottes nicht her. Hör auf Programme zu achten. Oder auf Aktionen. Weißt du, was nützt es? Wenn du alles kannst und alles bist und alles hast und Christus nicht in dir ist, was ist das? Wenn du nicht in Christus verwurzelt bist, wir haben diese lebendige Hoffnung. Und wenn du diese Hoffnung hast, dann bist du in guten Händen. Halleluja. Ich weiß, das Leben ist nicht fair. Und ich darf dir sagen, vergiss es, was du jetzt gehört hast, das Leben ist nicht fair. Dir und mir gegenüber ist das Leben nicht fair. Ob es glaubst oder nicht, es ist so. Aber Gott ist mir gegenüber gut. Das Leben ist mir nicht fair, aber Gott ist mir fair und gut. Seit Ostern weiß ich, dass alles nicht mehr hoffnungslos. Seit Karfreitag. Karfreitag ist wieder ein dunkler, trüber Tag. Aber seit Ostern gibt es keine Nacht und keine Finsternis mehr. Enttäuschung und Entmutigung ist normal. Aber Gott hat uns etwas anderes gegeben. Sieg, Freude, Triumph. Wir haben Hoffnung. Erwarte, und das ist, wie ich gestern gesagt habe, unterdrücke deine Unterdrücker. So will ich heute noch das Thema ein bisschen erweitern. Erwarte das Unerwartete. Halleluja. Erwarte das Unerwartete in deinem Leben, was es auch immer ist. Erwarte Gott. Etwas Besonderes. Und wenn Gott in deinem Leben kommt, kommt immer was Besonderes in deinem Leben. Kommen besondere Lösungen, einmalige Lösungen. Erwarte das Übernatürliche. Erwarte den Heiligen Geist, dass er auf den Fall aufgreift. Gott gibt uns immer wieder etwas Gutes, etwas unerwartet Gutes, etwas Unverdientes, etwas, das wofür wir nichts geleistet haben. Er gibt uns Erquickung und ich habe immer wieder Hoffnung, es wird besser werden, es wird anders werden, wir kommen raus, wir werden erlöst, alles ist nur vorübergehend. Alle Plagen auf dieser Erde, alle Plagen sind nur 10 Tage lang, sagt die Bibel so. Diese Plagen, Offenbarung, da, die sind 10 Tage. Was heißt, alle Plagen, die wir in der Bibel haben, haben die Zahl 10, ist vorübergehend. Hat irgendwo mal einen Abschluss, hat irgendwo ein Ende. Wenn wir genug fertig gemacht worden sind, dann gibt es nichts mehr fertig zu machen. Wenn der Feind Pulver verschossen hat, hat er verschossen, hat er nichts mehr da. So, und dann sind die Plagen für mich zu Ende. Kommt der nächste Abschnitt. Und jetzt sind wir dran, wenn der kein Pulver mehr hat. Alles geht vorüber. Hoffnungslose Menschen sind innerlich verkümmerte Menschen, geistlich unterernährte Menschen. Wir brauchen Speise für unsere Seele, dass dieser innere Hunger gestillt wird. Und das ist der Heilige Geist. Wer die Stimme Gottes nicht mehr hört, hat keine Hoffnung mehr. Zu wem Gott nicht mehr spricht. Weißt du, und wer die Stimme Gottes nicht mehr hört, weißt du, was er machen muss? Er muss Kristallkugel gucken. Er muss Horoskop lesen. Er muss zu Wahrsager sein. Wenn Gott zu dir nicht mehr spricht, hast du keine Antwort, keine Lösung für die Probleme deines Lebens. Dann musst du zu Geistheilern springen. Dann musst du Fernsehen gucken, Porno gucken. Dann musst du saufen, fressen. Mit irgendetwas musst du den Hunger deiner Seele stillen, weil die Seele schreit nach Hoffnung. Wer keine Hoffnung mehr hat, für den hat auch das ganze Leben keinen Wert mehr. Und weißt du, wer keine Hoffnung hat, ich sehe ganz kurz, musst du nur mal so Menschenkenntnis entwickeln. Du kannst Menschenkenntnis entwickeln ganz schnell. Wer keine Hoffnung hat, der fängt an, sich zu putzen. Teure Kleider, teure Autos, teure Häuser, teure Möbel, alles teuer. Um sich aufzuwerten, weil sein Leben wertlos ist. Der muss etwas tun, der braucht Glimmer. Davon kann er nicht genug machen. Schau diese Superstars, wie glimmrig sie sind. Sie brauchen immer Stimmungsmache. Weißt du, wer diese lebendige Hoffnung nicht hat, der muss zur Schnapsflasche greifen, der muss zu Drogen greifen, der muss zu Tabletten greifen. Der muss irgendwie die Hoffnungslosigkeit überspielen, übertünchen, wegspülen, vergessen. Der braucht ständig neue Nervenkitzel. Wer diese lebendige Hoffnung nicht mehr hat, zu dem Gott nicht mehr redet, denk an Saul, geh zu der Hexe. Und alle, die Gott verlassen haben, die Gott ungehorsam waren, die mit Gott nicht gelebt haben, die rennen alle zu Hexen. Wer diese lebendige Hoffnung nicht hat, zu dem Gott nicht mehr spricht, braucht ständig neue Partner, neue Menschen um sich herum, neue Situationen und so weiter und macht sich interessant oder interessiert sich für alles Mögliche. Wer diese Hoffnung nicht hat, der braucht immer Nervenkitzel, hat Geltungsbedürfnis, will immer auffallen durch was es auch immer ist, wirbt ständig um Aufmerksamkeit, redet super laut, damit sie alle hören ihn. Und verstehen und so weiter. Weißt du, was Jesus uns lehrt? In seinem Gebet im Vater Unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es meint nicht Nam Nam. Es meint nicht Kleber. Es meint nicht das natürliche Brot. Sondern Gott gibt mir jeden Tag neu Hoffnung. Gott gibt mir jeden Tag neu Hoffnung. Gib uns tägliche Hoffnung täglich. Gib uns Hoffnung. Du brauchst Hoffnung tagtäglich. Wenn du aufstehst, dass du sagen kannst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Mit Gott, wir werden Taten tun. Eine Botschaft, die diese Woche mir groß geworden ist. Weißt du, es gibt feindliche Übernahmen. Firmen in der Globalisierung werden feindlich übernommen. Plötzlich kaufen Australier deutsche Firmen auf und Deutsche kaufen australische Firmen auf. So, Globalisierung. Und weißt du, das Interessante dabei ist, bei dieser feindlichen Übernahme, die kaufen 51% der Aktien. 49% darfst du behalten, 51% und dann bist du aufgekauft. Ich mache es heute mal einen Vorschlag, lasst uns eine freundliche, nicht eine feindliche Übernahme, sondern eine freundliche Übernahme von Gott. Dass wir freundlich Gott unser 51% sagen, unser Paket, Aktienpaket im Ausland. Und hier hast du mein Leben. Und ich sage euch ein Geheimnis, und das ist mir so groß geworden diese Tage. 49% von meinen Aktien darf ich behalten, darf ich bewirtschaften, darf ich damit machen. Und er setzt mich als Geschäftsführer mit Prokura, setzt er mich ein. du darfst jetzt mein Geschäftspartner sein, aber die 51% gehören mir. Und wenn die 51% Gott gehören von deinem Leben, dann hast du Hoffnung. Du kannst nicht mehr hoffnungslos sein. Dann gehört dir die Hoffnung, wenn diese 51% deines Lebens Gott gehören. Wohnt in dir dieser große Gott? Hat er das letzte Wort über dein Leben? Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin von Ewigkeit her. Ist er das? Dann hast du Hoffnung. Ist der Stern Jakobs über dein Leben aufgegangen schon? Und solange der Stern Jakobs über dein Leben ist, solange Jesus über dein Leben steht, hast du Glück. Egal was du tust. Egal wo du bist. Egal was passiert. Egal. Weißt du, wenn, das ist das Merkwürdige beim Jakob. Der Jakob ist das war ein Schlitzohr. Weißt du, die Gescheckten. Gut, kriegst die gescheckten Schafe. Und so weiter. Der Laban hat sich ausgerechnet. Ich mach das schon, weißt du, und so weiter. Und dann springen die Schafe und die sind alle gescheckt. Dann sagt Laban, von wegen. Nächstes Mal krieg ich die Grauen und du kriegst die Gescheckten. Und dann springen sie und sie sind alle grau. Gott kann alles machen. Weißt du, und das ist der Segen Gottes. Wenn der Segen Gottes über dein Leben ist, da kann der Laban, dein Schwiegervater oder Schwiegermutter, da können deine Leute machen, was sie wollen. Es kommt immer zu deinem Vorteil heraus. Verstehst du das? Es kommt immer zu deinem Vorteil. Alles, was in deinem Leben passiert, alles, was der Teufel in dein Leben hineinbringen will, es wird immer zu deinem Vorteil sein, weil der Stern Jakobs da ist. Weißt du, das Schöne dabei, der Stern Jakobs, das glaube ich, das ist die Venus wahrscheinlich. So dieser Stern, was dieser Biliam gesehen hat, der Stern Jakobs, er wollte verfluchen. Und wurde sogar bezahlt fürs Verfluchen. Der Teufel hat den Wahrsager und Weissager Biliam bezahlt, damit er die größte Botschaft, was überhaupt über Jakob gesagt werden kann oder über Israel gesagt werden kann, damit er die bringt, die erste Urbotschaft von den großen Tatenwerken Gottes. Der muss dieser Lümmel, bezahlt vom Teufel. Er muss die Weissagung bringen. Ich sehe. Und ich sehe nicht jetzt, aber in der Ferne. Er möchte es noch unterdrücken und so weiter. Ich sehe der Stern aus Jakob. Halleluja. Und dieser Stern, das ist Abendstern und Morgenstern. Der Stern aus Jakob. Halleluja. Und es geht, wenn du abends zu Bette gehst, ist dieser Stern da. Und wenn du morgens aufstehst, er erwartet dich schon. Guten Morgen. Ist das nicht herrlich? Diese Hoffnung, der Stern aus Jakob, der geht mit uns mit. Und wir sahen seinen Stern, die Weisen, das war der Stern aus Jakob. Das war dieser Jakobstern, der den Weisen aus dem Morgenland vorangegangen ist. Und wir sahen seinen Stern. Und die Trotteln, als sie dann nach Jerusalem gingen, als sie dann fromm werden wollten, als sie dann in den Tempel gingen, als sie dann zum Herodes gingen, sie haben alles in Schrecken, in Panik versetzt zuerst einmal. Dann haben sie sich selbst in Lebensgefahr gebracht. Dann haben sie Unglück über Bethlehem gebracht, 2000 Knaben müssen sterben, nur weil die Trotteln nicht auf den Stern geschaut haben. Geschwister, wenn wir nicht auf Gott schauen, wir bringen uns und andere in großer Lebensgefahr. Wir bringen andere, da fließt das Blut von unschuldigen Knaben, wenn wir nicht auf den Stern schauen. Und dann, als sie schließlich gingen, und Gott sei Dank, dass sie das getan haben, wenn sie in Jerusalem geblieben wären, die wären nicht mehr lebendig rausgekommen. Sie gingen und dann sahen sie diesen Stern und sie waren hoch erfreut, der Stern aus Jakob. Hoffnung. Hatten sie wieder Hoffnung. Und du hast vielleicht auch deine Hoffnung verloren, weil du da zu den Frommen gerannt bist. Weil du in der Religion dich vertieft hast und in der Philosophie, in Menschenmeinung. Du hast dich an Menschen gehängt. Herodes. Also wenn irgendwo der König, der Messias geboren werden sollte, dann in Jerusalem. Vergiss es. In Bethlehem. Und du hast den Stern verloren. Der Stern ist untergegangen. Du hast andere in Schwierigkeiten gebracht. Andere erschreckt mit deiner Anwesenheit. Was? Du? Ist die Zeit, verlass Jerusalem und folge dem Stern Jakobs. Und als sie wieder diesen Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Halleluja. Und sie beten das Kind an. Und was macht dann Gott? Er zeigt ihnen im Traum, auf einen anderen Weg nach Hause zu gehen. Und Gott wird dich wieder weiterführen, wenn du diesen Stern gesehen hast. Wenn du den Stern nicht gesehen hast, wirst du keine Führung mehr in deinem Leben haben, wirst keine Hoffnung mehr in deinem Leben haben. Du brauchst diesen Stern. Und so ein Stern am Himmel, so eine Verheißung am Himmel, ist so ein Lichtblick, Hoffnungsblick für dich und mich. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Heute wollen wir Menschen rufen. Vielleicht hast du diesen Stern verloren. Der Stern ist untergegangen. Du bist menschenhörig, menschengefällig geworden und hast gesagt, ja, du hast logisch gedacht, vernünftig, du bist zum Arzt gerannt und anstatt, dass es besser wurde, wurde es nur noch schlimmer. Und es fängt alles so an, eine Blinddarmoperation, Mandeloperation, Schilddrüse und so weiter und dann geht es dann nachher ganz schnell bergab. Und Zeit ist aufzuwachen. aufzuwachen und auf den Herrn zu harren, auf den Herrn zu vertrauen und sagen, meine Hoffnung für meine Gesundheit, meine Hoffnung für meine Finanzen, meine Hoffnung für mein Glück, meine Hoffnung für mein Leben bist du, o Herr. Und wenn du diese Hoffnung wiederfinden möchtest, komm nach vorne und ich möchte dich anbeten. Ich darf jemanden ans Flügel bitten, beim Vortrag der Musik, und wir wollen einfach den Herrn anbeten. Wer möchte kommen? Fühl dich frei, du bist herzlich eingeladen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Du möchtest frei werden von den Bindungen. Und du möchtest überspülen. Das nützt nicht alles. Du kannst saufen, so viel du willst, essen, so viel du willst, rauchen, so viel du willst. Du kannst Dinge tun. Weißt du, Nervosität ist auch, da muss man rauchen, meine Zigarette. Wo ist meine Zigarette? Und so weiter. Du musst frei werden. Und wenn der Sohn frei macht, das ist die einzige Möglichkeit zur Befreiung, ist Jesus und Jesus und nochmals Jesus allein. Wer möchte kommen? Du darfst kommen. Komm nach vorne, hier stell dich an. Erwarte was von Gott, erwarte nichts von mir, ich kann dir nichts geben, werde dir auch nichts geben, aber Jesus gibt dir alles, was du brauchst. Jesus gibt dir alles, was du brauchst. Er ist die Hoffnung. Und Herr, du bist meine Hoffnung, die Quelle meiner Hoffnung. Halleluja, du bist mein Glück, mein Erlöser, mein Erretter, unser Erretter. Du bist der Heiland der Welt. Halleluja. Herr, ich preise dich, preis Gott, heb deine Hände über die Geschwister hier, die vorne sind. Eigentlich könntest du auch vorne sein, aber sie sind jetzt nach vorne gekommen und sie erwarten was von Gott. Sie haben Hoffnung, sie sind mit Hoffnung nach vorne gekommen. Mit mir wird was passieren, mit mir soll was passieren, mit dir soll was passieren. Erlaube Gott, dass was passiert mit dir heute Abend, heute Mittag. Halleluja, Shika Daramediru Sharamasenti. Herr, wir kommen in Hoffnung zu dir, wir kommen im Glauben zu dir. Halleluja, wir kommen mit großer Erwartung zu dir. Erwarte das Übernatürliche. Erwarte heute Morgen das Übernatürliche in deinem Leben jetzt. Halleluja, an deinem Platz kannst du das bekommen. Erwarte eine übernatürliche Berührung Gottes in deinem Leben. Erwarte etwas Übernatürliches jetzt. Nicht von mir, ich bin nur ein Diener Gottes. Ich tue nur das Werk meines Heilands. Halleluja, ich predige nur im Auftrag des Herrn. Und ich möchte ein Prophet der Hoffnung sein heute Morgen für dich, dass du wieder Licht, Silberstreif am Horizont siehst und sagst, oh, meine Lage ist noch nicht so hoffnungslos. Ich habe noch Aussicht auf Errettung. Ich habe noch Aussicht auf Hilfe. Ich habe noch Aussicht auf Beistand oder was es auch ist. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du meine Schwester jetzt berührst. Halleluja, und sie braucht jetzt einen Silberstreif am Horizont. Allmächtiger Gott, lass sie wissen, lass sie spüren, dass du sie nicht aufgegeben hast. Es gibt Hoffnung für Hoffnungslose. Es gibt Hoffnung für hoffnungslose Situationen. Kein Arzt, kein Rechtsanwalt, kein Richter, niemand kann helfen. Kein Politiker, aber Jesus. Halleluja, Jesus kann helfen auf übernatürliche Art und Weise. Und zwar jetzt. Halleluja, du kannst Ketten brechen, die niemand brechen kann. Es gibt Hoffnung, Hoffnung der Befreiung, Hoffnung der Hilfe, Hoffnung der Heilung, Hoffnung des Lebens. Es gibt Hoffnung. Oh Gott, es gibt Hoffnung für meine Schwester. Halleluja, 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 dass sie wieder ihren Stern sieht, den Stern Jakobs. Oh, den Stern Jakobs, dann geht's wieder gut, dann geht's wieder vorwärts, dann geht's wieder aufwärts, dann atmet die Seele wieder auf. Oh, Stern Jakobs, geh über ihrem Leben jetzt auf. Oh, Herr, alles, was ihr Leben zerstückeln, zerkleinern, vernichten wollte, was ihre Persönlichkeit ruinieren wollte, das durchbrichst du jetzt. Du zerbrichst eiserne Ketten. Es gibt Hoffnung. Hoffnung im Herrn. Hoffnung in Jesus. Hoffnung im Himmel. Hoffnung auf dem Jenseits. Und wir haben diese lebendige Hoffnung. Halleluja. Und wir klammern uns. Herr, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir uns an der Hoffnung Gottes klammern. Am Segen Gottes festkrallen. Krall dich heute am Segen Gottes fest und sag, ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht, Herr. Der Segen Gottes, das Himmlische, das Göttliche, das Jenseitige ist mir wichtiger als alles Sichtbare, als alles Diesseitige. Oh, Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du meine Schwester jetzt berührst und dass sie jetzt eine Berührung Gottes erlebt. Herr, sie braucht Hoffnung. Hoffnung an Seele, Geist und Leib. Hoffnung in ihrer Familie. Du brauchst Hoffnung. Oh, du brauchst Hoffnung in deiner Situation. Und Gott sagt, ich gebe dir jetzt Hoffnung. Der Gott der Hoffnung erfüllt deine Seele. Atme tief ein. Oh, der Gott der Hoffnung erfüllt deine Seele jetzt. Oh, der Gott der Hoffnung erfüllt deine Familie. Halleluja, Halleluja. Du weißt vielleicht nicht, wie es weitergehen soll, wer das alles bezahlen soll. Aber Gott sagt, mach dir nichts draus, zerbrich dir nicht den Kopf. Für mich sind Wunder kein Problem. Konnte ich aus 5 Brote nicht viele speisen? Konnte ich nicht aus Wasser Wein verwandeln? War das mir unmöglich? Sollte mir bei dir auch etwas unmöglich sein? Bei Gott ist nichts unmöglich, Schwester. Nimm es. Nimm es. Lass uns heute Morgen zusammen sagen, während ich für meine Schwester bete. Lieber Heiland, bei dir ist nichts unmöglich. Du kannst alles. Und du bist meine Hoffnung. Und du hast alles unter Kontrolle. Du hast mein Gestern unter Kontrolle. Mein Heute. Und auch mein Morgen. Und auch meine Ewigkeit. Und du bist Herr. Du bist Herr über mein Leben. Über meine Familie. Und über meine Ewigkeit. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus. Huschikarabaramashitarabaranasandi. Preise Gott. Oh, der Gott der Hoffnung berührt dich jetzt. Oh, nicht ich bin's, der dich berührt, sondern der Gott der Hoffnung, der Kraft und der Stärke. Oh, beim Menschen ist es unmöglich. Unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Halleluja, und du hast Hoffnung. Geh nach Hause mit Hoffnung. Geh nach Hause mit Glauben. Geh nach Hause mit Zuversicht. Geh mit nach Hause mit Frieden. Geschwister, wir sollten nach Hause gehen mit Frieden, weil wir Gott der Hoffnung begegnet sind. Und mit Freude. Es wird alles gut werden. Halleluja, sag in deiner Situation, auch wenn alles noch so aussichtslos ist, es wird alles gut werden. Oh Vater, ich danke dir, dass du mir zeigst, in ihrem Leben wird alles gut werden. Glory, Halleluja. In deinem Leben wird alles gut, Schwester. Halleluja, du bist hierher gekommen, um Gott zu begegnen. Oh, du sollst Hoffnung schöpfen. Auch in deinem Leben wird alles gut werden. Bist lang genug hin und her geschubst worden. Bist lang genug unterdrückt worden. Aber jetzt unterdrückst du deine Unterdrücker, spricht der Herr. Jetzt stehst du über allem, weil du Hoffnung hast. Und der, der Hoffnung hat, erhebt sein Haupt. Denn er weiß, meine Erlösung naht sich. Deine Erlösung, das Wunder, das Gott für dein Leben bereitet hat, liegt vor der Tür und erwartet dich schon. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Erwarte, dass Gott in dein Leben hineintritt. Und dass Gott die Dinge aufräumt. Und dass Gott Ordnung schafft, da wo Ordnung hingehört. Halleluja. Und Gott fängt an zu arbeiten in deiner Seele. Aber nicht nur hier, dein ganzes Umfeld. Oh, die Wüste fängt an zu blühen. Wasser des Lebens kommt in dein Leben hinein. Gott der Hoffnung erfüllt dich. Halleluja, der Gott der Hoffnung erfüllt dich. Der Gott der Hoffnung hält dich. Der Gott der Hoffnung gibt dir Rückhalt. Oh, der Gott der Hoffnung gibt dir Rückendeckung und Rückenwind. Huschi paramashande, du musst dich selber nicht vorkämpfen. Der Herr sagt, ich will dir vorangehen, so wie ich Israel vorangegangen bin in der Wüste, als Feuer- und Wolkensäule. Ich gehe dir voran. Und das ist deine Hoffnung. Mein Kind, ich, der Herr, bin deine Hoffnung. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Mögen 1000 und 10.000 links und rechts von dir fallen, dich wird es nicht treffen, denn ich, dein Gott, bin dein Herr. Und ich bin dein König. Ich führe deine Sache herrlich heraus. Vertraue mir, der Herr führt deine Sache zum Besten. Shikatarabarama, Shitarama, Sante. Praise Gott. Vater, ich danke dir. Oh, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Oh, Glory, meine Schwester macht sich Sorgen, Gedanken. Aber Herr, du bist ihr Gedanke. Du bist ihre Sorge. Herr, du bist ihre Stärke. Du bist ihre Kraft. Und sie darf aus dem Ewigen schöpfen. Lass die ganzen Strohhalme und die ganzen Flöße und die ganze Treibholz, halt dich nicht da dran, halt dich an mir. Und wer einmal schwimmen kann, kann schwimmen. Oh, lass dich von mir tragen, sagt der Herr. Ich werde dich ans Ziel, ans andere Ufer bringen. Und die gierig nach dir aus sind und dich zerstören möchten, sie können dir nicht schaden, denn ich bin dein Schild und dein Schirm. Oh, Gott ist dein Schild heute Morgen. Gott ist deine Zuflucht heute Morgen. Und in diesem Felsspalt Gott darfst du dich bergen. Halleluja. Gott ist deine Zuflucht heute. Gott ist deine Zuflucht heute Morgen. Gott ist deine Hilfe heute Morgen. Halleluja, Halleluja. Oh, du wirst gejagt wie ein Kaninchen. Aber der Herr sagt, komm in meine Arme. Und der Jäger muss die Waffen strecken. Oh, solange du läufst, wirst du gejagt werden. Aber wenn du in meinen Armen, auf meinem Schoß sitzt, spricht der Herr, bist du geborgen und bist du in Sicherheit. Oh, du sehnst dich nach Sicherheit. Du sehnst dich nach Schutz. Du sehnst dich nach Halt. Und ich will das alles für dich sein, meine Tochter. Ich will das alles für dich sein. Oh, Halleluja, Halleluja. Kapuri Maldarabetitisi. Oh, ich bin dein Fels. Und du darfst dich in meinen Spalt bergen. Lieber Heiland, berühre meine Schwester heute Morgen. Oh, berühre sie jetzt in diesem Moment, lieber Gott. Du kannst es, du kannst es, du tust es. Und du wirst es ausführen, das, was du dir vorgenommen hast. Halleluja, Halleluja. Oh, du musst nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Du musst nicht mit Gewalt etwas aufbrechen. Der Herr sagt, alles, was in deinem Leben passiert, passiert gewaltlos durch meine Macht. Nicht durch Heer und Kraft, aber durch meinen Geist passiert es. Hoffe auf meinen Geist, hoffe auf meine Kraft. Es wird recht werden. Halleluja, auch in deinem Leben. Oh, in deinem Leben, Halleluja. Oh, der Herr sagt, du sollst nicht in dem Strudel hineingezogen werden, in dem andere hineingezogen sind und untergegangen sind. Ich werfe dir mein Rettungsseil zu und ich bin deine Hoffnung. Ich bin deine Hoffnung, halt dich an mir. Und wenn du dich an Gott hältst, hält er sich an dir und er zieht dich aus dem ganzen Schlamassel raus. Der Herr zieht dich aus dem ganzen Schlamassel raus. Du sollst meine Wunder sehen, sagt der Herr. Wie ich dich errette. Errettung ist ein Wunder. Halleluja. Und Gott will die Wunder der Errettung uns schenken. Jedem Einzelnen, dir ganz besonders. Halleluja. Vater, und auch er. Und auch er braucht ein Wunder der Errettung in seinem Leben. Oh, er ist hier eine Fremde im Ausland. Herr, und er kommt sich so fremd vor. Aber Herr, für dich ist er kein Fremdling. Oh, bei dir ist er zu Hause, oh Gott. Bei dir hat er eine Heimat, bei dir hat er Zuflucht. Und du bist seine Hoffnung in der Fremde, in der Ferne. Gott ist eine Zuflucht in der Fremde und in der Ferne. Lieber Heiland, und du bist wie meine Schwester. Zuflucht in der Fremde und in der Ferne. Halleluja, du musst nicht verzweifeln. Oh, es wird weitergehen und es geht weiter. Es wird weitergehen. Bei Gott geht es immer weiter. Gott macht keinen Halt. Gott geht nicht rückwärts. Gott geht immer vorwärts. Schau dein Leben als Fortschritt. Schau deine Situation, deine Erfahrung als Fortschritt. Und du wirst sehen, Leben ist Fortschritt, ist Weiterleben, ist Kämpfen, sich durchkämpfen. Und der Herr sagt, ich gebe dir Kraft, damit du in meiner Kraft kämpfen kannst. Damit du in meiner Kraft vorwärts gehen kannst. Damit du in meiner Kraft siegen kannst. Ich gebe dir Kraft. Und die, die auf Gott beharren, warten, die bekommen große Kraft, große Stärke. Halleluja. Und du begegnest jetzt auch meinem Bruder. Und du weißt auch seinen Kummer und seine Sorgen, seine Ängste. Halleluja, Halleluja. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf, wenn du dich nicht aufgibst. Gott gibt dich nicht auf. Hör mir zu. Wenn du dich nicht aufgibst, Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt euch nicht auf. Halleluja, wenn ihr euch nicht aufgibt, Gott wird euch nicht aufgeben. Halleluja. Hushikatarabashanta. Bei Gott gibt es Hoffnung. Bei Gott gibt es Leben. Bei Gott gibt es Kraft. Bei Gott gibt es Hilfe. Halleluja. Wo kommt unsere Hilfe? Woher kommt unsere Kraft? Unsere Kraft kommt vom Herrn Zebaoth, der Himmel und Erde gemacht hat. Glory, Glory, Glory. Halt dich an den Herrn. Oh, du atmest Himmelsluft ein. Du atmest Hoffnung ein. Oh, du solltest Jesus sehen. Wir wollen heute Morgen unsere Augen schließen und uns versetzen lassen an den Himmel. Oh, dass der Heilige Geist uns nimmt und uns versetzt am Thron Gottes. Das Ende kommt zum Anfang zurück. Seh mal, wo du herkommst. Du kommst von der Ewigkeit her. Dein Vater, deine Mutter haben dich nicht gerufen. Die haben dich nur gezeugt. Aber ich habe dich gesandt. Dich wunderbar zubereitet im Mutterleibe. Ich habe dich gewollt. Und komm zu mir wieder zurück, mein Kind. Komm wieder zurück zu mir. Und sehe, was ich aus deinem Leben alles machen will. Und sehe, was aus deinem Leben werden soll. Und du wirst Hoffnung schöpfen. Du wirst Hoffnung schöpfen. Sehe dein Glück im Unglück. Oh, du siehst das Unglück. Du siehst die Krisen. Du siehst die Katastrophen. Du siehst die Widerstände. Vergiss es. Schau auf mich. Und bekommst neue Kraft. Kraft von oben. Halleluja. Shira larabasita ramoshanka. Gott beschenkt dich jetzt. Und ich muss das, was wir muss das, was mir diese Woche groß geworden ist, weitergeben. Der Größere ist in dir. Schwester, der Größere ist in dir. Der Größere ist in dir. Der Größere ist in dir. Der Größere ist in dir jetzt. Der Größere ist in dir, Schwester. Der Größere ist in uns. Der Größere ist in dir. Glory. Der Größere ist in dir. Kannst du es fassen? Der große, starke, mächtige Gott, der sprach, es werde Licht, der ist in dir. Und dein Herz ist vielleicht nur so groß, mach mal eine Faust, nur so groß, aber dieser Gott ist in deinem Herzen. Dieser große Gott ist in dir. Dieser große Gott ist in uns heute. Christus in uns. Hoffnung auf Herrlichkeit. Dieser große Gott ist in mir. An deinem Platz, da sind Menschen an ihren Plätzen, die nicht nach vorne gekommen sind. Gott berührt dich jetzt. Ein Strom von Gott fließt von oben bis runter. Und Gott sagt, ich bin der Größere und ich bin jetzt in dir. Und solange der Größere bei dir ist, brauchst du keine Angst haben. Musst nicht zweifeln, musst nicht fürchten. Der Größere ist in dir. Gott Jehova, El Shaddai, Herr der Heerscharen, er ist da. Glory, glory, glory. Dieser große Gott ist da. Und er nimmt sich deiner an. Er nimmt sich deiner an. Praise Gott. Und wir sagen Amen. Amen. Weißt du, was das heißt? Was Amen heißt? So sei es. So sei es. So soll es sein und so soll es bleiben. Wir wollen nichts anderes.